haben wir uns sicher, denke, 3-4 Wochen da durchgeschlagen. Ein dicht besuchtes Haus, und zwar sind da so viele Kriegsflüchtlinge. Und der Pinzgau ist ja bekannt als Hochburg von den Nazis.
Ein 87-jähriger Salzburger erzählt von seiner Zeit im NS-Kinderheim in Unken. Über die letzten Tage dort nach Kriegsende und welche Rolle das benachbarte Haus Schloss Oberrhein gespielt hat. Und auf einmal kommen auch bei dem Bruder Erinnerungen aus dieser Zeit zurück. Hören Sie in dieser Folge den zweiten Teil einer Spurensuche im Pinzgau.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Bei meinem ersten Besuch schickt mich mein Autonavi zunächst ans andere Ende von Unken, ebenfalls erhöht auf einem Hügel im Saalachtal. Ein Haus mit Holzbalkon, unweit von einem Bauernhof. Aber es sieht nicht aus wie jenes Haus, das ich suche. Irgendetwas stimmt hier nicht. Es fehlen die Verzierungen an der Fassade. Und auch die Umgebung, die Bäume. Alles sieht anders aus. Ich verwende also eine andere Navigations-App, fahre wieder los und komme bei einem Haus an, das an einem Hügel liegt, umringt von Bäumen. Ich parke beim Nachbarn. Ein Mann kommt raus und fragt mich, wohin ich denn wolle. Zu Villa Heiden, sage ich, und frage freundlich nach dem Weg und ob ich denn kurz hier parken darf. Die ist da drüben, die Villa Heiden, sagt er, und deutet auf das Haus auf der anderen Straßenseite. Und ja, das Auto darf kurz hier stehen bleiben. Nun wusste ich wenigstens, dass ich diesmal richtig war. Ich mache von der Straße aus Fotos und sehe mich um. Das Haus ist sandfarben, mit Holzbalkonen und Verzierungen um die Fenster. Figuren sind an die Außenfassade gemalt. Den heiligen Florian erkenne ich sofort. Ein Brunnen steht direkt an der Einfahrt. Alles ist ruhig. Nur die Vögel zwitschern. Und der Schnee, der schmilzt, tropft von den Bäumen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in Salzburg. Diese Folge ist eine Fortsetzung der vorigen Episode. Wenn Sie diese also nicht gehört haben, dann empfehle ich zuerst oder zumindest im Anschluss auch dort reinzuhören. In der Episode mit der Nummer 52, Kindheit im NS-Eliteheim in Unken, erzählt der 87-jährige Salzburger Gerhard Meusburger von seinen Erinnerungen an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er und sein Bruder Harald waren nach dem Tod der Mutter als Kinder ab 1943 in einem Heim in Unken in der Villa Heiden untergebracht. Gerhard Meusburger war damals etwa 5 Jahre alt, aber er kann sich noch an vieles erinnern. Die Namen der Erzieherinnen, die Strafen, die sie wöchentlich bekommen haben, Schläge, Ess- und Sprechverbote.
Jetzt, wenn man sich das vorstellt, ein verwöhntes Kind mit 6 Jahren, dann komme ich nach Hause, wo ich nicht mehr der Gerhard war, sondern die Nummer 21. Ich war der Letzte, der da im Heim aufgenommen worden ist und somit war ich der 21., mein Bruder war der Nummer 19.
Doch zu diesem NS-Heim in dem Haus sind bisher keine schriftlichen Zeugnisse aufgetaucht. Daher haben wir vorige Woche einen Aufruf gestartet. Wer etwas weiß zu Villa Heiden oder auch zum benachbarten Schloss Oberrhein, das nachweislich ein NSV-Heim war, soll sich doch bitte melden. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich bei allen bedanken, die das bisher gemacht haben. Generell waren die Rückmeldungen zahlreich und die Resonanz auf diese Folge war groß. Das freut uns sehr und bestärkt uns darin, dran zu bleiben. 2 Tage nach Erscheinen des ersten Artikels in NSN und von Teil 1 des Podcasts Mitte Februar habe ich einen Anruf in Abwesenheit von Gerhard Meusburger, beziehungsweise eigentlich von seiner Frau Waltraud Meusburger. Ich rufe zurück, bin gespannt, ob Sie vielleicht noch etwas gefunden haben. Oder ärgern Sie sich vielleicht über den Artikel? War es dann vielleicht doch zu viel? Aber nein, Waltraud Meusburger hebt ab und sie sagt, mein Mann ist so erleichtert. Er hat einen Rucksack abgegeben, den er sehr lange mit sich herumgetragen hat. Sie bedankte sich. Sie habe zum ersten Mal einen Podcast gehört und beim Zuhören weinen müssen. Nun will sie mich kennenlernen. Ebenso Bruder Harald, der auch im Heim in Unken war, möchte mit mir sprechen. Der Artikel hätte einiges wieder hervorgebracht bei ihm. Vielleicht weiß er doch mehr. Vielleicht hat er noch einen Hinweis, der für die Recherche hilfreich sein kann. Außerdem freut es mich, dass es Herrn Meusburger auch persönlich etwas gebracht hat, sich darüber auszutauschen. Sie laden mich ein, zu Ihnen zu kommen. In einem Haus in der Stadt Salzburg, sehr gemütlich eingerichtet, nehmen wir im Esszimmer Platz. Gerhard Meusburger wirkt mit seinen 87 Jahren topfit, so wie beim ersten Treffen, obwohl er, wie er mir sagt, eigentlich etwas kränkelt. Sein Bruder Harald sitzt am Küchentisch mit Kappe auf dem Kopf. Er hat am Vortag seinen 89. Geburtstag gefeiert. Ich gratuliere ihm, da lächelt er. Für ihn sei ich so jung, eigentlich ein junges Dirndl, wie er sagt. Ich lache auch und nehme es als Kompliment. Die Brüder sitzen jeweils an den Tischenden. Ich höre schlecht, sagt Gerhard Meusburger. Dafür sehe ich nichts, sagt Harald. So ergänzen sich die beiden. Harald Meusburger beginnt gleich zu sprechen mit den Worten: Ich habe keine Erinnerungen mehr an diese Zeit. Doch dann erzählt er doch einiges. Am meisten sei ihm die Erzieherin im Gedächtnis geblieben. Das war ein Höllenweib, sagt er. Sie hatte es auf mich abgesehen. Sie ist so auf mich losgegangen. Wir waren Kinder. Ich war damals 8, 9 Jahre alt. Was können Kinder in dem Alter eigentlich anstellen? Fragt er und sagt dann: Nichts. Tränen fließen von seinem Gesicht. Er wischt sie weg, versucht sich zu konzentrieren. Am anderen Tischende kämpft auch Gerhard mit den Tränen. Er ist sichtlich ergriffen von den Worten seines Bruders. Und dann beschreibt Harald den Brunnen vor dem Haus. Den Waschraum, in dem es sehr kalt gewesen sei. Die getrockneten Zwetschgen am Dachboden, von denen er sich unberechtigterweise bedient hatte und wofür er später bestraft wurde. Gemeinsam im Gespräch fallen ihnen dann auch noch ein paar Namen ein. Eine Frieda Costa etwa sei unter den Mädchen gewesen. Ein Lenz Straulin war unter den Buben. Ein Kärntner mit slowenischem Dialekt. Die Köchin hieß Frau Koche. Den Vornamen wüssten sie nicht mehr. Sein Hirn habe alles gelöscht, was zu löschen war. Vielleicht sei es auch gut so, meint er. Was er sicher weiß, Jahre später als Erwachsener habe er die Erzieherin aus der Villa Heiden wiedergesehen, die ihn damals so gequält hätte. Sie habe ihn gefragt, ob er immer noch so schlimm sei wie damals. Ich frage ihn, ob er sie damit konfrontiert hat, mit seinen Erfahrungen. Nein, sagt Meusburger, er sei ganz ruhig geblieben. Wieder kommen einzelne Tränen. Doch eigentlich hat es uns an nichts gefehlt, es hätte viel schlimmer sein können, sagt Gerhard Meusburger. In der Zeit nach dem Krieg ging es uns viel schlechter, da hatten wir nichts zu essen. Heuer jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs im Mai zum 80. Mal. Wir planen dazu in den Schattenorten natürlich auch eine Folge zu den Geschehnissen in den Tagen um den 4. Mai, als die amerikanischen Truppen vor Salzburg standen. Gerhard und Harald Meusburger haben diese Tage in Unken im Heim erlebt. Alles wüsste auch Gerhard Meusburger nicht mehr. Er spricht von ein paar Lücken. Gut, er war damals immerhin 7 Jahre alt.
Und wir Buben waren natürlich, man hat die Flieger drüber fliegen gesehen nach Salzburg, die Bomber. Und eines Tages fuhr der amerikanische Jeep, das war die Regenbogendivision, wo heute noch in Unken der Regenbogen ist an der Felswand. Das waren die ersten Amerikaner, die wir im Jeep gesehen haben. Dann fällt mir vielleicht der Tag, das kann ich nicht sagen, aber wie wir in der Früh aufgewacht sind, waren wir zu viert alleine. Keine Heimleitung, keine Erzieherin und alle Kinder weg. Zu viert deswegen, weil mein Bruder aus Tschechien die letzten Kriegstage auch in das Heim gekommen ist, weil da sind die Deutschen deportiert worden aus Tschechien, und somit waren wir drei Brüder, und der vierte, das war ein Kriegsflüchtlingskind, der keine Eltern gehabt hat, das war der Lenz, der hat ein bisschen einen anderen Dialekt gehabt wie wir, vielleicht war er Kärntner Kroate, so ähnlich, aber wir waren dann zu viert übrig, und es war niemand da, die Heimleiterin. Sowieso nicht, mitsamt ihren Uwe war weg. Und somit haben wir uns sicher denke, 3-4 Wochen da durchgeschlagen. Ein dicht besuchtes Haus, und zwar sind da so viele Kriegsflüchtlinge. Und der Pinzgau ist ja bekannt als Hochburg von den Nazis. Das war das Schloss Bruck und überall. Da glaube ich, war sogar der Himmler oder wer in dem Schloss da bei Bruck. Und die sind so Richtung Salzburg geflüchtet, die meisten in Uniform, haben oft im Garten 1-2 Tage Unterschlupf gehabt. Zum Teil haben welche im Heim geschlafen, weil es waren ja Betten genügend da. Und die haben dann die Uniformen verbrennt im Garten, sage ich heute noch. Uniformen verbrennen, haben geschaut, dass zu einem Zügelbügeln kommen. Da sind bestimmt einige Nazi-Obergrößen dabei gewesen, 100%. Und die haben meistens Lebensmittel und Konserven gehabt. Und von denen haben wir ein bisschen was abgekriegt, Gefecht haben wir halt. Die haben wir nicht fragen brauchen. Da waren auf einmal nur mehr 4 Kinder da. Weil mein ältester Bruder war ja einer, der war 10 Jahre, wir waren ja zu 4 lauter Kinder. Und da haben die Uniformen verbrennt, Waffen weggeschmissen, Munition weggeschmissen und waren am nächsten Tag wieder weg. Dann sind die Nächsten gekommen. Da waren tagelang immer, manche haben im Freien geschlafen, weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls war das so sicher für die ein bekannter Umschlagplatz, dass das Zivilpersonen worden sind. Ja. Und wir sind halt nach wie vor überblieben. Jetzt
trinken wir mal Kaffee. Ja, bitte, trinken wir
uns mal. Das war schon eine grobe Sache. Und der Lenz, der Vierte, war auch mit uns. Der hat aber nur gerät. Und ich habe auch nur gerät. Die Kleinen haben gerät. Der war ungefähr so alt wie ich. Den hat dann mein Bruder bei einer Bayerin unterbracht, in Unken. Hat er gesagt, ob es nicht den Buben haben will. Da ist der geblieben. Und wir drei sind auf Umwegen und die Salachbrücken waren ja gesprengt von den Widerstandskämpfern, nicht vom Feind. Somit ist der, ja, da hat es auch Nebenstraßen gegeben, ist der nach Salzburg gefahren. Mit einem Lastwagen. Und da sind wir halt hinter uns gesessen. Und wo heute der Kreisverkehr ist, da in Marxklan, bei der alten Feuerwehr, da sind wir rausgesprungen aus dem LKW. Und meine 2 Brüder, Feuerzeuge habe ich ihnen lange nicht verziehen, da hat es schon einen Obus gegeben, die sind mit dem Obus in den Stock gefahren und sind irgendwie in unsere Wohnung gekommen. Und wir haben es dort stehen lassen, Marxklan. Jetzt habe ich da natürlich, ich war eh der Rehrer unter den 3. Und da habe ich eine Tante gehabt, die mal klein, und das hat sich durch. Die habe ich mir gefragt, wo kennst du dann? Haben, ja, eine Tante haben sie haben. Da haben sie mich dann untergebracht. Da war ich abgekoppelt von meinen 2 Brüdern, war ich auch ein paar Wochen bei der Tante. Dann haben mir die Brüder einmal geholt.
Harald Meusburger wisse davon nichts mehr. Er zuckt mit den Schultern. Es war halt alles Chaos damals. In der Wohnung waren zu dem Zeitpunkt auch andere Personen aus zerbombten Häusern. Eine Frau Mitte 30 war etwa dort und sie hat auch ein bisschen auf die Kinder geschaut. Aber eigentlich seien sie auf sich gestellt gewesen. Von den Amerikanern habe man manchmal etwas bekommen. Außerdem haben sie auch geklaut. Der Vater ist dann nach einigen Monaten aus dem Entnazifizierungslager entlassen worden. Doch, wie die Söhne schildern, sei der Vater nie richtig damit fertig geworden. Er sei danach ein geknickter Mensch gewesen. Nach dem Krieg war Harald Meusburger noch einmal in Unken, und zwar im Erholungsheim auf Schloss Oberrhein. Das erzählt er so ganz nebenbei in unserem Gespräch. Zum Aufpäppeln nach dem Krieg, sagt er. Das Schloss ist nur wenige 100 Meter von der Villa Heiden entfernt, und so führen die Spuren erneut in das benachbarte Schloss. Dort ist ab 1940 ein Mütter-Erholungsheim der NSV, also der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, belegt. Meine Recherche ist nicht zu Ende. Parallel suche ich also immer noch nach Zeugnissen, die eine Verbindung dieser beiden Häuser belegen. Das Foto, das ich in Teil 1 bereits angesprochen habe, ist ein Puzzleteil davon. Es zeigt Gauleiter Friedrich Rainer und NSV-Oberbefehlshaber Erich Hilgenfeld zu Besuch der westdeutschen Mütter im Schloss Oberrhein in Unken. Doch das Foto zeigt nicht Schloss Oberrhein im Hintergrund, sondern es ist eindeutig die Villa Heiden. Die Verzierungen um die Fenster, den Holzbalkon. Im Text zur Ankunft der Mütter im sogenannten Erholungsheim heißt es, der Besitzer der Pension, wer auch immer das zu der Zeit war, soll an der Bahnstation gewartet haben und angemerkt haben, dass nur 9 und nicht 19 Frauen samt Kindern bei ihm auf der Liste stünden. Es habe wohl einen Tippfehler gegeben. Aber jetzt ist keine Zeit zum Verhandeln, heißt es im Text, denn es beginnt wieder zu regnen und dunkel wird es auch schon. Gepäck und Kinder kommen auf den Wagen und die Fahrt beginnt. Einige Kinder weinen, die Mütter sind müde von der Fahrt. Doch vor der Pension erwartet uns schon die Besitzerin. Eine nette, rundliche Frau, wer auch immer das ist, Namen werden hier nicht genannt. Nach einer Stunde sind Mütter und Kinder verköstigt und liegen im Bett. Also stelle ich folgende Fragen. Wurde die Pension zeitweise für das Heim in Schloss Oberrhein genutzt? Warum waren später nur noch Kinder und keine Mütter mit Kindern mehr in dem Heim? War die Pension gar an Oberrhein vermietet? Waren es dieselben Pächter, die zufällig von 1935 bis 1960 das Nebengebäude und die Landwirtschaft bei Schloss Oberrhein innehatten? Das ist genau jener Zeitraum, wo wir auch für die Villa Heiden eine Lücke haben. Sie erinnern sich vielleicht aus Teil 1, ab 1935 haben wir also dieses große Fragezeichen, denn in dem Jahr ist Christine Heiden verstorben. Ab 1960 wird die Villa verkauft. Dazwischen gehörte es laut Grundbuch der angeblich beeinträchtigten Tochter Johanna Heiden. Von ihr taucht ein Foto auf über dem Verein Historischer Pinzgau. Eine Frau mit kinnlangem Haar, in weiten Hosen mit Bluse und Taillengürtel an der Saalach stehend. Außerdem ein Foto ihres Vaters, Heinrich Heiden, beim Fischen. Beide aufgenommen im Jahr 1933, also in dem Jahr, wo der Vater starb. Doch die Recherche nach den Pächtern, also nach diesem Ehepaar, die das Nebengebäude auf Schloss Oberrhein gepachtet hatten, ist bisher im Sand verlaufen. Denn die Welt ist ja bekanntlich ein Dorf und Unken mit seinen heute gut 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern erst recht. Fakt ist, die Pension gibt es auch nach dem Tod des Ehepaars Heiden. Annoncen für einen Urlaub mit Waldspaziergängen, etwa im Wiener Tagblatt, zeugen davon. Und im Jahr 1946, also nach Ende des Kriegs, ist 4-mal in der Salzburger Volkszeitung eine Annonce abgedruckt. Und zwar mit den Worten: Tüchtiges Hausmädchen, welches selbstständig für 2 Personen kochen und eine Kuh melken kann, wird dringend gesucht. Die Villa Heiden, Unken bei Lofer, heißt es dann noch. Dann wird es in den 1960er Jahren 3-mal verkauft, 1969 an die Familie der heutigen Besitzer. Ich versuche es also über Schloss Oberrhein und will noch einmal direkt vor Ort nach Antworten suchen. So mache ich mich auf den Weg nach Unken an einem sonnigen Februartag. Die heutige Betriebsleiterin von Schloss Oberrhein, Diana Kienpointner-Hauser, empfängt mich beim Schloss. Es ist heute im Besitz des Landes Salzburg und ist ein Campus samt Wohnhaus unter dem Namen Anderskompetent für Jugendliche mit Lernschwäche oder Beeinträchtigung. Diana Kienpointner-Hauser war nach dem ersten Artikel über die Villa Heiden ebenfalls interessiert an der Geschichte. Sie hat viele Bücher, alte Fotografien und Texte zum Schloss mitgebracht und nach einer Verbindung dieser beiden Häuser gesucht.
Es war ja in ganz viel verschiedene, also es hat verschiedene Besitzverhältnisse gegeben. Was ganz spannend ist, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter zurück, dass schon seit 1555 ist das erste Mal schon die Taverne auf dem Rhein beschrieben. Also das hat es damals schon gegeben. Damals war auch noch eine Solequelle immer wieder Thema, was auch jetzt man immer wieder einmal liest, dass es auch eine Sole, Heilwasserquelle gibt, die zu Oberrhein dazugehört. Dann hat es ganz verschiedene Besitzer gegeben, Familie Neumeier, Familie Metzger. Und dann, 1778, war Oberrhein ein gut besuchtes Bad. Also da ist schon da hat man schon das Bad Oberrhein, da gibt es auch das Badhaus da unten dazu, schon betrieben und da ist dieses Heilwasser offensichtlich auch genutzt worden. Und dann im 19. Jahrhundert mit dem aufkommenden Tourismus ist schon so ein gastronomischer Leitbetrieb gewesen. Und diese Taverne hat sich dann gewandelt eben zu einer Pension. Man sieht es da immer ein bisschen, Gasthof und Pension Bad Oberrhein, wo dann schon die ersten Touristen da waren. Und dann 1890 hat es den Großindustriellen Schmidtmann, Hermann Schmidtmann, gegeben, der in Amerika mit einem Patent für Kernbohrungen zu sehr viel Geld gekommen ist. Und der außerdem ein Kunstdüngererzeuger dann war und im Pinzgau und ich glaube auch in Bayern und im angrenzenden Tirol da sehr viele Besitztümer hatte, unter anderem auch das Schloss Oberrhein.
Nach dem Tod des Schlossherrn Hermann Schmidtmann im Jahr 1919 erbt die Tochter Florence von Poser das Anwesen. Sie ist verheiratet mit dem Offizier und Parteifunktionär der NSDAP, Anno von Poser und Groß-Nedlitz, der 1940 starb. Die Witwe war verschuldet und wurde dann vom NS-Regime unfreiwillig zum Verkauf des Schlosses gebracht. So geht das Schloss, das seit dem 15. Jahrhundert belegt ist, an die NS-Volkswohlfahrt. Es wird umgebaut, wie Lokalhistoriker Ludwig Hohenwarter in seinen Zeitspuren zu Schloss Oberrhein beschreibt. Aus wenigen Zeitzeugenberichten würde sich erschließen, dass hauptsächlich kinderreiche Mütter gehobener Parteigranten das Schlossareal bevölkerten. Auch für die Villa Heiden wird von mehreren Seiten die Vermutung geäußert, ob es sich hier nicht um Kinder aus der NS-Elite gehandelt habe. Vielleicht war es etwas Inoffizielles. Meusburgers Vater soll bei der NSV in Salzburg tätig gewesen sein. Und gerade in den letzten Kriegsjahren gab es viel unter der Hand. Ich verweise dabei auf die beiden NS-Villen im Salzkammergut, die sich die beiden KZ-Kommandanten Liebehenschen und Loritz in St. Gilgen gebaut haben. Doch sogar dazu gab es schriftliche Aufzeichnungen. Nach dem Krieg zieht im Schloss Oberrhein jedenfalls die US-Armee ein, bis 1947. Danach wird es ein Erholungsheim für Kinder.
Nach diesem zuerst war es ja Müttererholungsheim und dann war es ja wirklich nach dem Krieg dann ein Stützpunkt von dieser US-Regenbogendivision. Also da war es in dieser Besatzungszeit, waren dann die amerikanischen Soldaten da, die US-Offiziere. Und dann ist ja schon, das steht auch immer wieder beschrieben, dass es dann zu einem Kindererholungsheim, also nach diesem Müttererholungsheim ist zum Kindererholungsheim umgewandelt worden. Da habe ich gefunden, dass das im Jahr, ich glaube 1947 dann war. Und da hat es eine schwedische und eine dänische Hilfsorganisation gegeben, oder die haben da zusammengearbeitet. Und das war ganz interessant, die hat geheißen Reda Barnen und das heißt Rettet die Kinder. Und aus dem dürfte offensichtlich so dieser österreichische Gesellschaft Rettet das Kind entstanden sein. Und die waren ja dann ursprünglich da auch mit dabei, also Rettet das Kind. Mhm. Und da war es eben dann dieses Kindererholungsheim und aus dieser Zeit kommen manchmal noch Leute. Also aus dieser, ja, also bei unserem Weihnachtsmarkt beispielsweise sind manchmal Besucher da, ältere Menschen, die sagen, ma, ich war da als ganz kleines Kind einmal zur Erholung. Also wir sind da nach dem Krieg aufgepäppelt worden sozusagen. Da haben wir manchmal noch Besucher.
Aber von der Villa Heiden ist auch in diesen Unterlagen nicht die Rede. Frau Kiem-Pointner-Hauser habe nie von einem Zusammenhang der beiden Häuser gehört. Im Jahr 1957 geht das Schloss dann nach einem Restitutionsverfahren an das Land Salzburg, das bis heute Eigentümerin ist. Derzeit leben dort 70 Jugendliche und sie werden in Sparten wie Handwerk, Gartenbau oder Gastronomie ausgebildet.
Und wir wollen einfach die Zukunft für unsere jungen Leute, die bei uns da ausgebildet werden, möglichst farbenfroh machen. Und dem Leben vertrauen, also so diese Zukunft mit Perspektive, das ist uns so ein großes Anliegen. Das finde ich wieder das sehr Positive aus einem Ort, der sicher auch eine schwierige Zeit, eine dunkle Vergangenheit ein Stück weit auch gehabt hat, dass man da jetzt also was Gutes draus macht und das eigentlich genau umwandelt in das, was zu dieser Zeit überhaupt nicht beabsichtigt war, sondern ja, und das finde ich so das Positive. Und Sie werden es merken, wenn man Runde geht, es ist ein irrsinniger, ein guter Platz auch da herum. Es ist eine gute Stimmung, es ist ein toller Campus. Jetzt kriege ich Schwärme.
Eine Aufarbeitung der Geschichte des Hauses, auch zu etwaigen Missbrauchsfällen in der Zeit nach 1945, steht die jetzige Heimleitung aufgeschlossen gegenüber, wie sie betont. Bisher ist dies nicht zustande gekommen. Wer weiß, vielleicht gibt es dann noch einmal eine Folge, sollte es dazu je Forschungen geben. Für unsere Spurensuche aber vorerst einmal zusammengefasst. Weder das Bezirksarchiv noch die Gemeinde, noch das Landesarchiv oder die Archive in München wissen von einem NSV-Heim in der Villa Heiden in Unken. Der Historiker Christian Wasmeier, wir haben ihn bereits in Teil 1 kurz gehört, hat sich mit seinem Kollegen Christian Kläuber mit dem NSV-Heim in Strobel am Bürgelgut beschäftigt. Seine Gedanken zum NS-Heim in der Villa Heiden teilt er mir schriftlich mit. Ich lese vor. Im Februar 1943 berichtet der zuständige Landrat von Zell am See von 21 Kinderlandverschickungslagern mit gesamt über 15.000 Kindern im Bezirk. Der Bedarf an Raum zur Unterbringung dieser evakuierten Kinder während der Kriegsjahre war also groß. Dafür geeignete Objekte gab es nicht viele. Gasthäuser, Hotels, requirierte Villen. Die jeweiligen Lager waren teils auf mehrere Häuser in den Orten verteilt. Wasmeier weiß auch aus eigener Rechercheerfahrung, wie es ist, wenn wenig Schriftliches vorliegt. Die zentralen Unterlagen des Hauptamtes für Volkswohlfahrt gelten als verschollen, sagt er. Es sei auch nicht ungewöhnlich, dass in den Gemeinden lagernde Aufzeichnungen und Listen der NSV nach 1945 schlichtweg als irrelevant ausgemustert worden seien. Das sind bislang aber nur Vermutungen. Die Zeit im Heim in der Villa Heiden ist nicht spurlos an den Brüdern Meusburger vorübergegangen. Das wird deutlich, wenn sie darüber sprechen. Aber es sei gut, sich darüber auszutauschen, sagt Gerhard Meusburger in unserem Interview.
Das habe ich heute noch in mir, die Erziehung. Ich war völlig ungeeignet fürs Bundesheer. Ich war der erste Jahrgang Bundesheer in Seefelden. Das waren für mich lauter Feinde. Ich war der Erste, den sie vom Bundesheer wieder eingesperrt haben, weil ich gegen alles war. Gut, das ist mir geblieben aus der Zeit.
Das heißt, die Indoktrination hat nicht gewirkt bei Ihnen?
Überhaupt nicht. Und auch mein Bruder nicht. Mein großer Bruder ist später nach Australien ausgewandert. Hat die Sichtweise, das war ja überhaupt der Supernazi geworden, der war ja im besten Heim da in Tschechien. Der hat sich dann aber schnell umorientiert und war in der englischen Gesellschaft. Der hat dann gewusst, was das für Verbrechen waren. Das ist der ärgste Nazi-Gegner geworden.
Belastet Sie die Zeit manchmal?
Ich habe es ablenken können, Gott sei Dank. Und wenn ich mit meinem Bruder, habe ich Gott sei Dank einen guten Kontakt, den wir aber auch jahrelang gar nicht gehabt haben, haben wir wieder. Und wenn wir da zusammenkommen, wir gehen einmal im Monat ins Braustübe. Wenn wir auf das Thema kommen, mein Bruder redet heute noch. Und ich manchmal, aber ich habe es besser weggebracht, glaube ich.
Gerhard Meusburger ist mittlerweile mehr als 60 Jahre verheiratet, wie er mir erzählt. Beruflich war er Buchbinder, arbeitete in einer Druckerei, dann in einem Vertrieb. Daneben ist er Taxi gefahren, um Geld zu verdienen. Später hat er Modeschmuck gehandelt. Davon habe er gut leben können. Zu dem Zeitpunkt des ersten Interviews, es ist Mitte Jänner 2025, sind in Österreich die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ in vollem Gange. Es sieht alles nach einer Regierung unter FPÖ-Chef Herbert Kickl aus. Das ist mittlerweile, wenn dieser Podcast erscheint, etwas anders. Denn es sieht jetzt ganz danach aus, dass sich die ÖVP doch mit der SPÖ und vielleicht auch mit den Neos einigt. Die FPÖ erreichte dennoch bei der Nationalratswahl die meisten Wählerstimmen. Mit allem, was er miterlebt hat, frage ich Gerhard Meusburger. Wie geht es ihm dabei?
Ja, das spielt auch in die Richtung. Mein Vater, bis dass ich 18 Jahre alt war, warum ich damals nicht schon ausgezogen bin, weiß ich bis heute nicht. Der hat ewig gesagt, weißt du, was du werden musst. Natürlich, FPÖ, VDU hat es dann nach dem Krieg geheißen, dann die FPÖ. In der Richtung war ich sogar folgsam, habe bestimmt meine bis Anfang 20 FPÖ gewählt. Und für meinen Vater hat es auch kein KZ gegeben, oder das war für ihn nicht existent. Und Gott sei Dank habe ich mich mit 180 Grad wenden können. Ich darf so sagen, eigentlich, wenn man so aufwächst, hat man ja kein Selbstbewusstsein. Das habe ich erlangt, ich bin da ein extremer Kletterer geworden. Und ohne Übertreibung, so im Umkreis, glaube ich, hat keiner so viel erfolgreich schwere Wände bezwungen. Und da bin ich selbstbewusst geworden. Und das bin ich bis heute. Das hat mir sehr viel geholfen. Und dann, dass ich beruflich bin in ganz Österreich unterwegs gewesen, war viel auf Messen, vor allem in Italien. Ich habe mich völlig weiterentwickeln können und bin selbstbewusst geworden. Und das ist, wenn ich heute zu einem Kunde gekommen bin, erstmals, ich habe gewusst, wie man sie verhalten kann oder was, wenn man da bei einem Gespräch einen roten Kopf kriegt, dann ist man voll am Platz. Nein, Selbstbewusstsein habe ich mir irgendwann erarbeitet, sage ich das so.
Und können Sie verstehen, warum jetzt die Rechten wieder so erfolgreich sind?
Das ist eine Blaupause vom 38er Jahr. Da schreit einer, jetzt heißt der Hickel, damals war es der Adolf. Schauen Sie nur die Filmberichte an, vom Wien, von den Volksaufmärsche. Da sind ja 100.000 an Adolf nachgerannt. Und heute sind es vielleicht nicht gerade 100.000, aber die wollen sprechen dafür. Furchtbar.
Was würden Sie Jugendlichen mitgeben mit Ihrer ganzen Lebenserfahrung, die Sie haben?
Ich würde halt an jeden sagen, du musst alles erarbeiten, es wird dir im Leben nichts geschenkt. Im Leben muss man ein Glück haben. Und wenn man das Glück nicht hat, dann überlebt man nicht einmal die Kindheit. Das Glück, das hat man oder hat man nicht. Und vom Klettern her kann ich das sagen.
Wenn die Brüder einmal im Monat ins Müllnerbräu gehen, nennen sie es Klassentreffen. Sie sind aber nur zu dritt. Viele ihrer Jugendfreunde seien schon verstorben. Einen Tag nach unserem zweiten Gespräch meldet sich Waltraud Meusburger, die Frau von Gerhard, noch einmal bei mir. Sie hätten nun doch noch was für mich. Die zweite Frau von Bruder Harald hätte die Fotoalben nochmals durchsucht. Er hat noch am Vortag gesagt, er bildet sich ein, es gebe ein Foto seines Bruders vor dem Haus. Und tatsächlich, Gerhard Meusburger sitzt auf den Schultern einer Frau, der Köchin Frau Koche. Daneben steht eine weitere Frau. Sie wissen allerdings nicht mehr, wer das war. Aber man erkennt auch hier eindeutig die Fensterumrahmungen. Das Haus, die Villa Heiden. Es muss im Jahr 1944 gewesen sein. Ein weiteres Foto aus der Zeit zeigt Gerhard Meusburger vor einem Baum auf einer Wiese im Saalachtal. In einem weißen, kurzärmeligen Hemd, Knickerbocker und weiße, kniehohe Strümpfe. Es sind Schwarz-Weiß-Schnappschüsse. Aber sie zeugen von dieser Zeit. Am Ende dieser Folge sind einige Fragen offen. Etwa, wie sind diese beiden Häuser, also die Villa Heiden und Schloss Oberrhein, miteinander verbunden gewesen? Und wie ging es mit der Familie Heiden weiter? Aber die Geschichte von den Brüdern Meusburger ist zu wertvoll, um sie in der Schublade verstauben zu lassen. Und die Zeit drängt, womöglich leben kaum mehr Heimkinder von damals oder Schulkinder aus Unken aus dieser Zeit. Als ich nach den Namen suche, die die beiden noch wissen, werde ich zunächst nicht fündig. Nur als ich Lenz Straulin eingebe, der Name des Buben, der ebenfalls mit ihnen zu Kriegsende zurückgeblieben sein soll, finde ich einen in Kärnten. Das Alter müsste passen. Doch ich gelange zu einem Patezettel. Dieser Lenz Straulin ist im Jahr 2022 mit 87 Jahren verstorben. Umso wichtiger also, dass die Geschichte gehört wird, solange noch der Funke einer Chance besteht, dass sich jemand daran erinnert. Nun nochmal der Aufruf. Sollten Sie etwas dazu wissen, melden Sie sich gerne. Wer weiß, vielleicht finden wir noch ein paar Puzzleteile und können irgendwann einen dritten Teil erzählen. Ich freue mich jedenfalls weiter über Zuschriften und Hinweise zu Villa Heiden, zu Schloss Oberrhein, vor allem während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Schreiben Sie uns doch gerne per Mail an podcast@sn.at. Und ich bedanke mich nochmals bei allen, die mich bisher bei dieser Recherche unterstützt haben. Wer mehr Orte in und um Salzburg mit dunkler oder mystischer Geschichte kennenlernen möchte, dem legen wir noch unser Buch zum Podcast ans Herz, Schattenorte in Salzburg, zu erwerben über den Verlag Anton Pustet, im SN-Shop oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Zum Schluss nochmal der Aufruf in eigener Sache. Derzeit und nur noch bis 28. Februar 12 Uhr kann man über Ö3 den Lieblingspodcast nominieren. Wenn Sie die Schattenorte also gerne hören, dann nominieren Sie uns doch gerne. Dafür einfach auf oe3.orf.at/podcastaward in das betreffende Feld, und zwar in das zweite Feld, das Wort Schattenorte eingeben. Wir würden uns sehr über Ihre Stimmen freuen. Und hier auch noch die Hörtipps für die Formate unserer Kolleginnen und Kollegen. In Die gefragte Frau gibt es regelmäßig Gespräche mit spannenden Salzburgerinnen. Und im Salzburger Popcast sprechen die SN-Kulturredakteure über Musik und Popphänomene unserer Zeit. Hören Sie doch gerne mal rein, wenn Sie das noch nicht getan haben. Dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.